Ja, hallo zusammen. Ich begrüße ganz herzlich den Clemens Sebastian Arnold von der Chem Media AG und er möchte uns eine Einführung in die Prinzipien der Informationstheorie geben. Viel Spaß dabei.
21, oh ja, perfekt. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist, wie er schon erwähnt hat, Clemens Sebastian Arnold, aber ist nicht so wichtig. Ich bin 27, Medienforscher meines Zeichens und momentan bei der Chem Media AG in der Marketingabteilung tätig. Das ist aber nicht alles, was ich mache. Nebenbei lese ich auch gerne Bücher, unter anderem über Informationstheorie. Und weil es nicht passt, mit Ihnen über E-Learning zu reden, habe ich beschlossen, das zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto. Also so einen durchschnittlichen Wagen, der ein Leergewicht von einer Tonne hat. Nennen wir ihn Multipla. Der besteht aus 600 Kilogramm Stahl, 10 Kilogramm Gusseisen, 90 Kilo Aluminium. Einigem an Hass für die Menschheit, wie man am Design erkennt. Und abgesehen davon von so ein paar Leichtbaustoffen und Polymeren. Sollten Sie jetzt aus Gründen dieses Auto gegen eine Wand fahren, was nachvollziehbar wäre, würden Sie feststellen, dass der Wertverlust relativ groß ist. Den Wert kriegen Sie daher, dass Sie sagen, okay, wir haben die und die Menge an Werkstoffen, wir haben die und die Menge an Arbeitsaufwand und wir haben das, was der Hersteller an Gewinn haben möchte. Daraus sollte in der normalen Welt der Kaufpreis entstehen. Witzigerweise ist dieser Blechhaufen, der bei dem Krach gegen die Wand rauskommt, wesentlich weniger wert, obwohl immer noch 600 Kilogramm Stahl, 10 Kilo Gusseisen, Aluminium etc. da sind. Was ist verloren gegangen? Verloren gegangen ist Information, und zwar die Information, die aus diesen einzelnen Materialien Bauteile gemacht hat, die in ein funktionales System eingefügt worden sind, mit dem Fachwissen, das in den Fertigungsprozessen steckt. Das ist eine Art von Information. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen nennen möchte, skaliert ein bisschen größer. Herzlich willkommen auch Ihnen. Es kommt im Grunde aus der Wirtschaft. Upsa, das war schon zu weit. Das war richtig weit. Damn. Okay, genau. Jede Gesellschaft, die Sie haben, egal wie groß sie ist, nehmen Sie ein Individuum bis zu einer Firma, bis zu einer Stadt, bis zu einer Nation, akkumuliert Wissen und Fertigkeiten auf unterschiedlichen Gebieten. Stellen Sie sich ein klassisches Strategiespiel vor, ich sage jetzt mal Age of Empires. Sie haben Personen, die für den Abbau von Holz zuständig sind. Sie haben Personen, die für den Abbau von Gold zuständig sind. Sie haben Leute, die Soldaten ausbilden und Sie haben Leute, die forschen. Das ist natürlich eine stark trivialisierte Abbildung, aber die Realität ist so anders nicht. Die Kapazität eines Individuums zur Aufnahme von Informationen ist begrenzt. Bei MINT-Studenten ist es ein bisschen mehr, bei Medienstudenten ist es ein bisschen weniger, das weiß ich aus Erfahrung. Und entsprechend wächst diese Tragekapazität mit der Anzahl der Individuen, die sie in ein System reinkriegen. Also die dürfen nicht einfach bloß lose vorhanden sein, sondern die müssen gefügt sein. Man müsste also meinen, dass Wissen und Fertigkeiten auf dem Planeten entlang der Bevölkerungsdichte vorkommen. Ja, ist aber nicht so. Strange. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil Information über ein paar Eigenschaften verfügt. Und zwar zum einen deshalb, weil Information zwar mit der Anzahl der Individuen wachsen kann, aber mit steigendem Volumen schwerer zu transportieren und zu duplizieren wird. Sie kennen das aus dem Alltag, Sie versuchen große Mengen an Daten zu bewegen und stellen fest, das ist deutlich schwerer, als wenn Sie kleine Mengen an Daten bewegen. Das Autobeispiel und das Wirtschaftsbeispiel definieren beide Informationen, die im Wesen der Information im Großen vorhanden sind und auch im Kleinen. Das erste ist Auto kaputt, Information ist flüchtig. Sie kann irgendwie vernichtet werden. Wie das passiert, erzähle ich später. Das zweite, was Sie merken, ist, Information ist zäh. Große Mengen von Informationen lassen sich nicht widerstandsfrei transportieren. Und das Dritte ist, wenn Sie wissen, dass viel sich anders verhält als wenig, dann muss es irgendeinen messbaren Unterschied zwischen viel und wenig Informationen geben. Information muss quantifizierbar sein und man muss irgendwie Aussagen über die Beschaffenheit von Informationen treffen können. Wie funktioniert das? Genau. Ich habe bisher in der Hauptsache von Wissen, Fertigkeiten und Know-how geredet. Wo kommt darin die Information vor? In den meisten YouTube-Videos, die Sie sich zum Thema Informationstheorie angucken könnten, wenn Sie das wollten, würde die Frage, was Information ist, so beantwortet, dass gesagt wird, naja, Information ist das, was Sie kriegen, wenn Sie eine Frage stellen. Während das nicht im eigentlichen Sinne falsch ist, ist es deutlich unterkomplex. Information liegt, zumindest wenn man es jetzt mal mathematisch betrachtet, in dem Moment vor, wenn ein bestimmter Zustand oder ein bestimmtes Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit versehen werden können. Das Ereignis, von dem ich jetzt rede, das klingt ein bisschen abstrakt, das kann ein akustisches oder ein grafisches Signal sein. Und wenn Sie mehrere dieser Ereignisse aneinander rein, kommen Sie irgendwann bei Sprache oder bei einem Text raus, der Information als gesammeltes Dings vermittelt. Das wäre quasi die Art von Information, die Sie in der Nachrichtentechnik haben. Die andere Art kann sein, dass das Ereignis im Bereich der Datenverarbeitung stattfindet, irgendwo in Regelungen oder Steuerungen, wo Systeme in sich Wechselbeziehungen tragen. Wenn Sie jetzt irgendwie Systeme gehört haben, Wechselbeziehungen, Regelungen und Steuerungen, dann erscheint in Ihrem Kopf ein Themengebiet, hoffe ich. Genau, es ist die Kybernetik, das ist die Lehre von der Selbstregelung von Systemen und deren Grundgerüst ist die Informationstheorie. Damit haben wir, glaube ich, den Einordnungsteil erstmal ganz gut hinbekommen. Nur noch die paar kleinen Details. Also jetzt mal vom Forschungsgebiet her ordnet sich die Informationstheorie den Kommunikationswissenschaften unter. Entsprechend dem historischen Aufkommen können Sie sich die Informationstheorie als eine deskriptive Theorie vorstellen, die darauf reagiert, dass sich der technologische Bestand in der Gesellschaft verändert. Wenn Sie, willkürliches Beispiel, sich mit Trommeln über lange Distanzen unterhalten, brauchen Sie keine Informationstheorie, weil die Menge an Informationen, die Sie übermitteln, relativ schmal sind. Wenn Sie Telegrafie betreiben oder das Internet haben, dann wird das relativ sinnvoll, Informationen quantifizieren zu können. Es ist eine Schnittstelle zu den Ingenieurwissenschaften, was Sie in erster Linie daran merken, dass die Texte, die so von 48 bis 60 aus der Informationstheorie kommen, keine mathematischen Anwendungsgebiete beschreiben, sondern halt wirklich praktische Ingenieursangelegenheiten, in denen Information irgendwie gemessen werden musste. Was interessant ist, ich habe bei der Recherche einen Zeitartikel aus dem Jahr 1965 gefunden. Es war ganz geil, weil die den mit OCR übernommen haben und ein paar von den Zeichen in der Zeitung damals noch eine andere Schrift hatten, die das Programm nicht erkannt hat. Das war witzig. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen so Startups verfolgt. Also Sie haben relativ viele, wo man sich so das Geschäftsmodell durchliest und denkt, Mann, damit kannst du doch kein Geld verdienen, das wird ja nichts. Und die finden Sie dann ein halbes Jahr später wieder und dann haben die Quanten im Namen. Und dann geht das übelst durch die Decke und Sie denken sich so, boah, echt. Wenn Sie sich das vorstellen im Jahre 65, dann wissen Sie, was der Impact von Informationstheorie gewesen ist. Das hat, also wenn die Süddeutsche was drüber geschrieben hätte, dann hätte sie wahrscheinlich so ein Wort wie Paradigmenwechsel verwendet. Und das liegt daran, dass mit der Informationstheorie, ich sag jetzt mal, Humanwissenschaften das erste Mal das Gefühl hatten, geil, wir haben jetzt auch ein Tafelwerk. Während das bedingt richtig ist, hilft es ein bisschen dabei, sich vorzustellen, in welcher Wichtigkeitsordnung dieses Ding stattfindet. Die gefühlte Wichtigkeit ist das eine, die tatsächliche Relevanz ist wesentlich höher. Und zwar, Sie haben das erste Mal ein Werkzeug, mit dem Sie Informationen messen können, die Sie zum Beispiel in Bildungsprozessen vermitteln. Sie können einschätzen, wie lange es dauert, eine Information irgendjemandem beizubringen, wenn Sie wissen, wie gewichtig diese Information ist oder wie sie messbar ist. Sie können abgesehen davon die Informationstheorie verwenden, um archaische Schriften zu entziffern. Keilschrift ist ein sehr populäres Beispiel. Sie wissen, 1960, man könnte auch sagen, der genetische Code ist auch informationstheoretisch bearbeitet worden. Wenn Sie es allgemein fassen wollen, sagen Sie einfach, die Informationstheorie ermöglicht die mathematische Bewertung von Nachrichten. Das ist das, was sie im Grunde können soll. Wie funktioniert das? Ich habe beschlossen, Ihnen ein interessantes Beispiel aus einem Buch zu zeigen, das ich nicht ausgepackt habe, aber ist auch Bums. Ja, genau. Und zwar, als die ersten Missionare in Afrika gewesen sind, sind sie den Niger entlang gereist und haben festgestellt, zwischen dem aufs Boot steigen, Stückel fahren und irgendwo ankommen, ist eine Nachricht zwischen dem Ort, von dem sie gestartet sind, zum Ziel, schneller gereist als sie. Das ist strange, weil, man hat ja keine Telefone und so. Die Frage ist, was ist passiert? Die Afrikaner haben eine große Trommel und eine kleine Trommel gehabt. Die große erzeugt logischerweise einen tiefen Ton, die kleine einen etwas höheren. Und dann haben sie so eine Art Relaissystem über ganz Afrika verteilt, in dem quasi Leute durch den Rhythmus von zwei unterschiedlich hohen Trommeln, liegt so eine Quinte dazwischen circa, Informationen übertragen. Wenn Sie sich nach der Skala fragen, denken Sie an ein großes Rohr, das ein erwachsener Mann durchaus am Körper tragen kann, ohne ins Schwitzen zu geraten. Also das zeigt auch, wie weit der Schall nur kommen konnte. Das ist gar nicht mal so einfach, zumal Sie halt wirklich nur einen hohen und einen tiefen Schlag haben. Was Sie feststellen ist, die beiden Worte, ich weiß nicht, können Sie es lesen, es heißt Alambaka Boili. Das obere ist, er sah an das Flussufer, das untere klingt in Lautsprache erstmal genauso, heißt aber, er kochte seine Schwiegermutter. Was Sie da, also es ist nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so. Was Sie daneben sehen, ist im Grunde die Tonalität. Ne? Also hoch, tief, hoch, hoch, tief, tief, tief. Das ist das, was die Trommeln abbilden. Ja, ich habe ein Meme eingebaut, weil ich dachte, das Thema ist mega trocken. Ist nicht so wichtig. Es gibt zwei Auffälligkeiten an der... Ja, sorry, Medienstudent, habe ich ja gesagt. Es gibt zwei Auffälligkeiten an der Art, wie dieses System funktioniert und wie es optisch erstmal wirkt. Das erste ist, Ihnen fällt auf, dass das Deutsche oder also generell viele mitteleuropäische Sprachen über diese Tonalität nicht verfügt. Wenn Sie ans Französische denken, haben Sie Accents, die Betonung verdeutlichen. Hat eine ähnliche Funktion, aber trotzdem, wenn Sie versuchen, diese Trommelsprache ins Deutsche zu übersetzen, stellen Sie relativ schnell fest, dass Sie farbenblind sind. Ihnen fehlt eine Dimension, die wir nicht abbilden können. Das Zweite ist, vielleicht haben Sie an Morse gedacht, als Sie das gesehen haben. Das ist nicht zu 100% falsch. Was Sie aber nicht vergessen dürfen, ist, die Afrikaner konnten diese Zwischenstufe von gesprochener Sprache auf dem Alphabet auf ein binäres System nicht machen, weil sie keine Schrift haben. Die können weder lesen noch schreiben. Das heißt, sie haben eine direkte Abstraktion von Sprache aus. So, und wenn Sie jetzt noch wissen, dass deren Sprache auf einer bedingten Anzahl von oralen Silben basiert, also wir haben deutlich mehr zur Verfügung, dann stellen Sie fest, verdammte Axt, wenn Sie zum Beispiel das Wort Mond übertragen wollen, dann haben Sie eine immense Fehlerwahrscheinlichkeit. So, eines von den Relais ist gerade jagen oder gefressen worden oder gerade einfach nicht zu Hause. Und schon haben Sie einen immensen Informationsverlust und das ist richtig blöd. Was machen Sie? Sie fügen eine Sache ein, die in unserer Kommunikation mehrheitlich verloren gegangen ist, einfach durch Unerwünschtheit, nämlich Redundanz. Wenn Sie das Wort Mond übertragen wollten, hätten Sie im Deutschen eine Silbe. Was Sie machen können, um Redundanz zu erzeugen, ist, dass Sie nicht sagen der Mond, sondern der Mond, der auf die Erde herabschaut. Sie fügen Kontroll und also warum bin ich ein laut gewesen? Okay, Sie fügen Kontroll bzw. Korrekturmöglichkeiten an. Wenn Ihnen das Beispiel mit den afrikanischen Trommeln ein bisschen zu abstrakt ist, denken Sie an das NATO-Alphabet, das Sie beim Funken verwenden. Sie haben einen verrauschten Kanal und eine hohe Fehleranfälligkeit. Das heißt, Sie sagen nicht B, sondern Sie sagen Bravo. B und V klingt sich sehr ähnlich. Bravo und Victor ist relativ unterschiedlich. Sie haben auf einmal eine längere Phrase, aber dafür die Sicherheit, dass Ihr Gegenüber versteht, was Sie gemeint haben. Ganz genau. Ich habe ja schon gesagt, mehr Information. Das heißt, Sie müssen irgendwie ausrechnen, wie viel Information brauche ich denn? Das ist jetzt der kleine Matheanteil, den ich als Medienstudent auch gestemmt gekriegt habe. Es ist einfach H, also die Menge an Informationen ist das Ergebnis, ist die Menge der benötigten Symbole, zum Beispiel bei Mond 4, beziehungsweise Logarithmus, die Menge der verfügbaren Symbole. In unserem Fall wären das 26, wenn man jetzt mal Sonderzeichen außen vor lässt. Daraus folgt, wenn Sie weniger verfügbare Symbole haben, dann müssen Sie mehr benötigte Symbole übertragen. Also Mond wäre dann tendenziell länger, wenn Sie weniger als 26 Buchstaben hätten, um die gegebene Nachricht, die gegebene Information zu übermitteln. Sollte sich jemand von Ihnen gefragt haben, wie der Logarithmus da reinkommt, das ist, was ich vorhin erwähnt habe. Sie haben ja die Anwendungsfälle in der Hauptsache in Ingenieursgebieten gehabt. In der Praxis von Ingenieuren ist das logarithmische Maß aufgrund seines Verhaltens nützlicher. Wenn Sie die beschriebene Relaisgruppe zum Beispiel nehmen, dann ist es ja nicht so, dass Sie ein Relais hinzufügen und dann eine Option mehr da ist, sondern Sie verdoppeln die Anzahl der Möglichkeiten damit. Ich habe dann da noch eine Visualisierung dafür, die Sie wahrscheinlich nicht brauchen werden. Auf jeden Fall addiert dieses logarithmische Maß, Logarithmus 2, zu dem vorhandenen Wert der Möglichkeiten. Historisch hat sich da der Logarithmus zur Basis 2 etabliert und die Messung ergibt einen Binary Digit, das das Maß für die Informationstheorie etabliert hat. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, einen Bitburger dahin zu tun. Sondern eben was Gescheites. Ja, soll auch nicht das Thema sein. Ja, Mann. Hier zeigt sich eine Struktur, die Sie als ITler, ich gehe mal davon aus, einige von Ihnen sind das, kennen. Und zwar die Übertragung von Informationen mittels On-Off-Signalen. Im übertragenen Sinne die Menge von Ja-Nein-Fragen, die Sie stellen müssen, um ein Objekt zu bestimmen. In der richtigen Theorie sagt man dazu, es ist der Informationsgehalt einer N-Alternative. Also ein Würfel, der 6 Seiten hat, wäre eine 6-Alternative. Und der Informationsgehalt wäre die Zahl von Ja-Nein-Fragen, die Sie brauchen, um zu sagen, was gefallen ist, wenn Sie den Würfel werfen. Ausgehend von unserem Alphabet bräuchten wir 26 Kombinationen, wenn wir jetzt mal die Groß- und Kleinschreibung und Sonderzeichen außen vor lassen. Das heißt, wir kommen raus bei 2 hoch 5, weil 32, 4 wären zu wenig. Und das Ding, upsa, Ja, genau, das war die Visualisierung, von der ich sagte, die werden Sie tendenziell nicht brauchen. Es soll einfach bloß zeigen, jedes Mal verdoppeln sich die Optionen oder die möglichen Konfigurationen, wenn Sie ein Feld dazu tun. Der Anwendungsfall in der Historie sieht so aus. Das ist ein Shutter Telegraph, was Sie da sehen. Und der ist zur Informationsübertragung genutzt worden, seitdem Leute Teleskope hatten bzw. Fernsichtmöglichkeiten. Und dadurch, dass diese Shutter im Grunde runter- oder hochklappen, können Sie halt eine Zahl von Kombinationen darstellen. Und an der anderen Seite sitzt jemand, der das dann halt quasi dekodieren kann. Ich habe nicht herausfinden können, ob diese Dinger wirklich gebaut wurden. Muss ich ehrlich sagen, es gab den Plan in Frankreich zur napoleonischen Zeit. Leider gibt es keine Fotos, weil, naja, ist klar. Genau. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall sehr schön. Ja, wenn ich die ganze Zeit von Informationen rede, vielleicht mal noch definieren, was aus Informationen wird, wenn man sie zu bewegen versucht. Wie ich bereits sagte, im Zusammenhang mit der Kybernetik finden Sie Informationen überall, wo Sie funktionell strukturierte Systeme haben. Na, also in dem Multipler, auch wenn man es nicht glaubt, in Wirtschaften und so weiter. Wenn Sie Informationen bewegen anhand eines zeitlichen oder eines örtlichen Vektors, dann wird sie zu einem Signal. Also wie schon gesagt, Sie können sie über die zeitliche und örtliche Ausdehnung definieren oder eben über die physikalische Dimension, die sie einnimmt. Also Sie können zum Beispiel Informationen mit Schalldruck übertragen, mit elektrischer Spannung, eventuell sogar mit Temperatur. Das Wichtige ist, dass es ein Gefälle geben muss. Die kodierte Information ist das Gefälle der jeweiligen Messgröße, Schalldruck, Temperatur etc. Darüber hinaus gibt es, in den alten Büchern steht immer Lebende und Tote, das finde ich nicht so toll, deswegen aktive und passive Informationen. In den neueren Büchern ist das so formuliert, ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Und das heißt einfach nur, dass die Information, die aktiv ist, mit der Energie übertragen wird, die Sie brauchen, um sie am Empfängerort auspacken zu können. Also eine Schallplatte zum Beispiel ist offensichtlich eine tote Information, weil Sie irgendwas dazu tun müssen, damit die Information ausgelesen wird. Genau. Das Problem, weswegen Sie die Informationstheorie brauchen, ist, dass dieser Prozess der Übertragung oder Speicherung auf einer Schallplatte oder über ein Leitmedium das Signal anfällig für Störungen macht. Das ist im Prinzip die Problemstellung, von der wir hier reden. Sie haben Störungen, Sie haben die generelle Instabilität bzw. Flüchtigkeit von Informationen, die ich Ihnen anhand des Multipler erklärt habe oder das zumindest versucht habe. Und Sie haben die Tatsache, dass in allen dynamischen Systemen, die Sie haben, wie dieser Hörsaal zum Beispiel eins ist, je dynamischer und je komplexer das System wird, die Anfälligkeit für Störung steigt. Genau. Ich habe Ihnen einfach mal so aus Spaß das Shannon-Weaver-Modell mit drüber getan, das die meisten von Ihnen wahrscheinlich aus dem Abi kennen. Bei Ihnen hieß es Gesellschafts- oder Gemeinschaftskunde in Sachsen. Bei uns war es Sozialkunde. Es ist trivial. Senderempfänger, Kanal dazwischen. Der Kanal ist das, wo Störungen auftreten können. Man muss fairerweise dazu sagen, dass dieses Modell stark vereinfacht ist, da natürlich sowohl am Sänger als auch am Sender als auch am Empfänger auch Störfaktoren vorliegen können, physikalische Beeinträchtigungen und so weiter und so fort. Das soll da aber erstmal keine Rolle spielen. Auf jeden Fall ist das Standardszenario für diese Störung, dass Sie ein Nutzsignal haben, meine Stimme zum Beispiel, die zu Ihnen übertragen wird, und Sie haben ein Rauschen oder eine Störung. Und die Differenz zwischen diesen beiden Größen können Sie sich als SNR oder als Nutzsignalstörung vorstellen, Störabstand. Ich würde es Ihnen gerne anhand von Audio erklären. Ist irgendjemand von Ihnen im Audiobereich tätig? Einfach mal kurz. Das ist schön. Ja, genau. Das heißt, Sie dürfen mich jetzt gerne korrigieren, denn ich bin nicht im Audiobereich tätig, aber ich habe versucht, das so gut wie möglich abzubilden. Was Sie hier sehen, ist ein Black Metal Lied von der Band Nagarod. Oben haben Sie das rohe Signal, das sieht relativ chaotisch aus. Wenn ich es abspielen würde, würden Sie auch vorstellen, dass das ganz, ganz, ganz grausig ist. Und darunter haben Sie im Prinzip eine entstörte Version dieses Liedes anhand gewisser Parameter. Wenn Sie jetzt also gucken, Sie haben das untere mit einem Abstand zum oberen, die vertikale Ausdehnung dieses Signals ist größer. Und die Differenz dazwischen ist im Grunde der Störabstand. Wenn Sie bei Metal das Rauschen komplett wegmachen, dann haben Sie das unten. Pun intended, ich höre selber Metal, aber erzählen Sie es keinem. Wenn dieser Störabstand fällt, steigt die Fehlerrate, weil Sie mehr Möglichkeiten für die Missinterpretation haben. Der Mensch braucht, einfach mal was das Gehör betrifft, einen Störabstand von 6 Dezibel, um Sprache von Rauschen unterscheiden zu können. Obacht, Dezibel sind nicht im eigentlichen Sinne eine Maßeinheit, sondern eine Verhältniszahl. Das heißt quasi, dass dieser Abstand variiert, je stärker das Gefälle zwischen den Signalen ist. Ja genau, das habe ich hier drin gelassen, ganz, ganz toll. Okay, das ist ein Problem. Bei Black Metal nicht so sehr, aber bei kritischer Kommunikation ist es tatsächlich nicht gut. Sie wollen möglichst eindeutig und möglichst eindeutig heißt umkehrbar Informationen vermitteln. Dafür gibt es ein paar Lösungsansätze. Ich habe mich jetzt hier wirklich an der Signaltechnik orientiert. Das erste ist, dass sie die Signalstärke anheben bei konstantem Rauschen. Das heißt, sie brauchen ein statisches Rauschen und ein Signal, dass wenn sie es lauter drehen bzw. verstärken, den Abstand zum Rauschen erhöht. Und dann können sie sagen, okay, offensichtlich ist der Rauschabstand jetzt groß genug, um eindeutig auszumachen, was Rauschen ist. Sie können meinetwegen eine Baseline ermitteln oder so. Und dann ist alles, was abgesehen von dieser Baseline ist, die Information. Sie können sich auch mit Bit vorstellen, da wird es ein bisschen deutlicher. Sie haben Peaks in einer statischen Linie, wo so ein bisschen was ringsrum flattert. Und das ringsrum flattern lassen sie weg und dann haben sie nur noch die Peaks. Und das wird wohl die Bit-Information sein. Der zweite Teil, der ein bisschen komplexer ist, ist Kompression und Expansion. Funktioniert tatsächlich zusammen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben wieder diese zitternde Linie mit den Peaks drin und Sie sagen, okay, wir legen einen Schwellwert fest. Alles, was unterhalb dieses Schwellwerts liegt, der sehr wahrscheinlich Rauschen ist, erfährt eine Kompression und alles, was über diesem Schwellwert liegt, was also tendenziell Nutzsignal ist, wird expandiert. Also quasi, Sie ändern die vertikale Ausdehnung dieses Signals, wenn Sie sich skizzenhaft vorstellen wollen. Auch dadurch steigt der Störabstand. Wir haben also jetzt zwei Verfahren gesehen, die versuchen, den Störabstand zu erhöhen, dadurch, dass sie was am Signal regeln. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Filter. Der Filter, den Sie am geläufigsten kennen, wenn Sie keine Gitarren aufnehmen, ist der Tiefpassfilter, den Sie zum Beispiel im Telefon haben. Da sagt man halt, okay, wir wissen, dass dieser Übertragungsweg ein Eigengeräusch mitbringt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es liegt irgendwo im Bereich 30 Kilohertz. Also haben Sie einen Filter, der alles unter diesem Bereich weglässt. Das wäre in dem Moment dann halt Hochpass, weil das Hohe durchkommt. Richtig? Okay, dann genau andersrum. Entschuldigung. Bitte?
Also, Audio ist viel niedriger, 300 bis 3000 Hertz, glaube ich, Sprachsignal.
Okay, gut. Ich werde es ergänzen. Also, werde ich wirklich. Genau, und Variante B, also noch ein anderer Filter, es gibt relativ viele davon, ist ein Optimalfilter bzw. Matched-Filter. Das ist ein Filter, der im Grunde davon ausgeht, dass Sie die Amplitude bzw. die Lage des Signals, das übertragen wird, bestimmen können. Ich habe folgende Skizze dazu. Das obere wäre zum Beispiel ein Beispiel für das beziehungsweise für das periodische Signal, das Sie reintun. Und im Laufe der Übertragung wird es verrauscht. Es kommt über einen sogenannten ABGN. Das ist Sie haben dann additives weißes gaussisches Rauschen drauf. Weißes Rauschen heißt einfach bloß Rauschen auf einem Ding. Pinkes Rauschen oder rosa Rauschen wäre, dass es unterschiedliche sind. Ist dafür nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist das, was rauskommt, ein Nutzsignal mit einer Störung. Das sieht so aus, wie Sie es in der Mitte sehen. Dieses Signal passiert einen Filter. Und dieser Filter ist spezifisch. Das ist im Prinzip der Gag an gematchten Filtern, dass man sagt, der Filter weiß, was die Impulsantwort auf die Art von Signal sein muss. Sie können nicht jedes beliebige da durchjagen und es wird besser, sondern Sie können nur sagen, erwarte, dass ein Bitstream kommt, erwarte, dass ein Audiosignal kommt, erwarte, dass dies und jenes kommt. Sie geben ein paar Spezifika an und diese werden quasi im Filter an eine Erwartung angepasst. Ich habe mir das so erklären lassen, ich hoffe, dass es richtig ist, wenn Sie einen Oszillator haben und der oszilliert auf einer gewissen Frequenz, macht immer auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und Sie wissen, in welcher Frequenz eine Information oder ein Signal da reinkommt. Dann haben Sie entweder einen Peak, wenn er gerade offen ist, der groß ist, oder Sie haben nur einen kleinen, was dann wahrscheinlich Rauschen ist. Großer Peak, aha, Signal. Kleiner Peak, aha, kein Signal. Auf jeden Fall ist das, was am Ende rauskommt, das entstörte Signal, nachdem es requantisiert worden ist, weil halt die Kurve tendenziell nach dem Filter kleiner ist. Das Problem an dem Matched-Filter, der relativ gute Ergebnisse liefern kann, ist A, er funktioniert nur, wenn der Empfänger weiß, welche Struktur das Signal hat, das sie am Anfang reintun, also das Periodische. Und das Zweite ist, dass die Erkennungssicherheit, also die Ergebnisqualität, damit variiert, wie genau quasi die Impulsantwort dem Nutzsignal entspricht. Das letzte, was Sie machen können, ist mitteln. Das ist wieder relativ einfach. Sie müssen das Signal mehrfach übertragen. Merke, nicht Copy and Paste übertragen, denn dann sind sie identisch, sondern neu übertragen, sodass das Signal identisch bleibt, aber das Rauschen, das stochastisch verteilt ist, merke, AWGN, jedes Mal ein ganz kleines bisschen anders ist. Und dann wissen Sie, okay, das, was jedes Mal anders ist, ist Rauschen und das, was konstant ist, ist das Signal. Genau. Okay, jetzt habe ich den Übergang ein ganz kleines bisschen nicht so toll hingekriegt. Ist nicht so schlimm. Das, was ich vorhin über Quanten gesagt habe, wissen Sie vielleicht noch. Und das Wort, was quasi Quanten für Informationstheorie sind, ist Entropie. Sie finden in Science-Fiction-Romanen dieses Wort noch und nöcher. Sie kennen es vielleicht aus der Thermodynamik. Ich habe mir sagen lassen, dass das bei Ihnen als IT-Lern manchmal vorkam im Studium. Wenn Sie sich einen Satz aus dem Vortrag merken müssten, dann wäre das der, dass Information quasi gespeicherte negative Entropie ist. Entropie ist eine Grundtendenz. Das ist halt ein Potenzial im Grunde, das Sie überall haben. Es ist ein Maß für die Unbestimmtheit eines endlichen Wahrscheinlichkeitsfeldes, was sehr schwierig formuliert ist eigentlich. Es ist cooler, wenn man sagt, es ist eine Informationsmenge, die Sie brauchen, um, wenn Sie einen Test oder ein Experiment durchführen, den Ausgang vorhersagen zu können. Wenn Sie einen Würfel werfen, der nur Einsen hat, brauchen Sie relativ wenig Informationen, um zu beschreiben, was das Ergebnis ist. Haben Sie einen Würfel mit 6 Seiten, brauchen Sie mehr Informationen, um zu beschreiben, was das Ergebnis sein könnte. Die Entropie ist also quasi gestiegen. Wenn ich jetzt mal zur Sicherheit noch ein etwas plastischeres Beispiel bringen darf. Sie haben einen Hörsaal. Das Fußballstadion ist irgendwie, ich weiß keine Ahnung, wo ich da drauf gekommen bin. Sie haben einen Hörsaal. Und Sie wissen, dass der Hörsaal zur Hälfte besetzt ist, was gut geschätzt ist. Und dann lassen Sie die Leute, also die gleiche Anzahl von Leuten, immer wieder in den Hörsaal, Durchlauf für Durchlauf, und gucken, wie sie sich hinsetzen. Und irgendwann werden Sie feststellen, dass es eine große, also Sie müssen festlegen, dass die Besetzung der Sitze der Durchschnitt der Reihen ist. Ich habe gleich eine Skizze dazu, alles wird gut. Und irgendwann stellen Sie fest, dass sich das Publikum ganz vorne ballt oder ganz hinten. Da gibt es eine Menge Konstellationen, die das im Grunde ermöglichen. Dass es aber im Durchschnitt auf der Mittelreihe sitzt, dafür haben Sie 1000 Optionen, wie das passieren kann. Skizze, this. Das Oberen sind quasi die Zustände oder die Konfigurationen, die wenig Entropie haben, weil sie gar nicht so viele Optionen haben, wie die Leute sich irgendwo ballen können. States mit hoher Entropie sind die, wo sie kreuz und quer sitzen. Ich habe jetzt relativ symmetrische genommen. Das könnte aber alles Mögliche sein. Entropie sind die Zustände, in denen quasi optisch, oberflächlich betrachtet, Unordnung sehr groß ist. Obacht, Entropie und Unordnung sind nicht das Gleiche. Weil Unordnung ein subjektives Maß ist und die Ordnung aber eigentlich einfach nur Abstufung von Komplexität sind. Das ist ein Zitat aus einem Buch, das ich Ihnen wärmstens ans Herz lege, von César Hidalgo. Das ist ein, Chilene, der am MIT unterrichtet. Und er hat ein Buch geschrieben über die Frage, warum Information wächst. Wunderschönes Teil, sehr plastisch beschrieben. Er hat Information und Entropie als Gegenkräfte dargestellt. Am Boden aller Systeme, über die wir vorhin geredet haben, ist im Grunde Entropie schon vorhanden und wartet darauf, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, zuschlagen zu können und die Information abzubauen, die sich in diesem System befindet. Die Systeme, von denen wir hier reden, sind Zustände eines Fließgleichgewichts. Sie haben die obligatorische Tasse Kaffee, in die Sie Milch reinkippen, dann warten Sie eine Weile und irgendwann, auch wenn Sie nicht umrühren, stellen Sie fest, dass es sich homogenisiert. Oder aber, wenn Sie Öl reinschütten, dass es sich trennt und sowas wie eine ordentliche Struktur ergibt. Auch hier wieder Ordnung subjektiv. Genau. Und in diesen Systemen erhebt sich immer nach und nach ein Zustand, den Sie quasi als ausgeglichen bezeichnen können. Und in diesem Zustand, also von dem homogenisierten Kaffee, von dem von Öl getrennten Wasser etc., findet der minimale Abbau von Information statt. Einfach weil es dort kein Gefälle mehr gibt, kein großartiges, sondern das Gefälle hat sich da eingepegelt, wo es von Natur aus irgendwann landet. Die letzte Sache, die ich noch erzählen wollte, einfach weil ich dachte, dass das mega sinnvoll ist, ist die Komprimierung von Daten. Beziehungsweise Sie können Daten auch durch Informationen ersetzen. Mal ganz ehrlich, geht's noch oder ist es zu viel?
Das ist gerade interessant.
Oh, okay. Ja, das ist natürlich dann blöd, dass es das Ende ist. Aber cool. Also erstens hier, die Komprimierung von Daten, ja, bitte unbedingt WinRAR kaufen, sonst haben wir das irgendwann nicht mehr. ist im Prinzip der Schulterschluss zwischen der Codierungstheorie, mit der Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun hatten, und der Informationstheorie, mit der ich ein bisschen was zu tun hatte. Wir reden bei Kompression von der Verdichtung oder Reduktion von Informationen, dadurch, dass Sie zum Beispiel die vorhin angesprochene Redundanz rausnehmen. Sie stellen fest, okay, hier kommen Informationen immer wieder vor oder hier kommen Informationen sehr häufig nacheinander vor. Das heißt, wir lassen uns irgendeinen Weg einfallen, wie wir dieses, was immer wieder kommt, weglassen können. Es gibt zwei Arten von Kompressionen. Die eine ist die, die Sie zum Beispiel bei Bilddateien häufig sehen. JPEG ist ein schönes Beispiel dafür, oder also was heißt schön, ist ein geläufiges Beispiel dafür. Und die andere ist die verlustfreie, die Sie brauchen, wenn Sie zum Beispiel Programme nach dem Komprimieren wieder zum Laufen kriegen wollen, weil es halt spielentscheidend ist, dass vorher das Gleiche da ist wie hinterher. Das heißt, es darf nichts verloren gehen. Ein schönes Beispiel dafür, wie Sie Sachen komprimieren können, ist zum Beispiel, wenn Sie die Zahl Pi haben, die wirklich, wirklich, wirklich immens lang ist. Bitte? Okay. Können Sie die als immens lange Zahl aufschreiben oder Sie können das Symbol oder die Buchstabenkombination Pi nehmen. Jeder Empfänger, der weiß, was mit Pi gemeint ist, kann aus dieser gekürzten Fassung die Zahl Pi wieder raus extrahieren, weil er weiß, welche Arbeit nötig ist, also halt googeln oder halt einen Taschenrechner nehmen, um die Zahl Pi zu errechnen. Das JPEG-Format ist, wie gesagt, das Gegenbeispiel von einer verlustbehafteten Kompression. Das Schöne an der verlustbehafteten Kompression ist, Sie können sie immer machen. Sie stellt nicht großartig Voraussetzungen an die Informationen, die Sie reintun. Im Gegenteil, Sie können die immer durchführen bis zu dem Redundanzschwellwert, dass am Ende nur noch ein Bit übrig bleibt. Also es gibt nichts, was Sie irgendwie daran hindert, ein mega hässliches JPEG herzustellen, indem Sie es wieder und wieder und wieder speichern mit der gleichen Kompressionsrate oder einmal mit einer richtig hohen. Die Software wird nie sagen, nein, das geht nicht. Ein steigender Schwellwert bedeutet aber natürlich, dass das Ergebnis der Dekompression weiter vom Ausgangswert entfernt ist. Wohingegen bei verlustfreier Kompression Sie das Problem haben, sie funktioniert nicht immer. Das Ergebnis ist zwar deutlich besser, aber die Bedingungen sind etwas schärfer, wo Sie die überhaupt durchführen können. Das Erste, was Sie verstehen müssen, ist, wenn Sie verlustfrei komprimieren, dann lassen Sie, wie gesagt, gewisse Dinge weg. Das heißt, was Sie nach der Kompression haben, ist nicht nur die komprimierte Datei, sondern die komprimierte Datei plus die Anweisung, die der Empfänger ausführen muss, um das Original wiederherzustellen. So dass es halt 1:1 ist. Das ist, also Sie können sich das als Rechenweg vorstellen. Und der Rechenweg wird einfacher, je strukturierter die Daten sind, die Informationen sind, die Sie vorn reinschmeißen. Das ist die Kolmogorow-Komplexität russischer Mathematiker. Das heißt im Grunde, was ist die kleinstmögliche Anweisung, die Sie geben müssen, damit die Originaldaten wiederhergestellt werden können. Die geringste Strukturiertheit weisen logischerweise Daten auf, die im Grunde zufällig erzeugt werden. Man sagt, dass eine Datei voller zufälliger Informationen nicht verlustfrei komprimierbar ist. Das hat zwei Gründe. Das eine ist eben, dass die Menge an Informationen sehr spezifisch ist, die Sie brauchen, um ein zufälliges Fließgleichgewicht wiederherzustellen. Und das zweite ist das sogenannte Taubenschlagprinzip. Ich glaube, da habe ich auch eine Grafik dazu gemacht. Ja, auch mega nötig gewesen. Auf jeden Fall haben Sie oben 5 Objekte, N, und rechts eine Menge, die Sie sich als Taubenschlag oder als Schubfach vorstellen können. Und wenn Sie die Menge von Objekten, die da ist, auf eine kleinere Menge verteilen, dann wissen Sie immer, dass in einem dieser Schubfächer oder in einem dieser Taubenschläge irgendwas doppelt besetzt sein muss. Was Sie daran erkennen müssen, ist, Sie können nicht jede Datei reduzieren, ganz einfach deswegen, weil Sie ansonsten von einem möglichen Bit mehr als eine Option haben und somit ist es nicht mehr verlustfrei. Das heißt, Sie können nicht beliebige Daten verlustfrei komprimieren. Ja, genau, okay. Es gibt unterschiedliche Arten von Kompression, die ich jetzt nicht in die Präsentation getan habe. Das ist einfach nur für Ihre Information. Sie haben zum Beispiel eine Wörterbuchmethode, wo Sie sagen, okay, Formulierungen, die immer wieder vorkommen, werden durch eine kürzere Formulierung ersetzt. Meinetwegen durch eine Koordinate oder sowas in der Richtung. Und das ist dann ein Token, mit dem Sie hinterher hingehen und sagen können, überall, wo dieser Token vorkommt, muss jetzt die längere Version einfach wieder eingesetzt werden. Im Prinzip wie aus einer Tabelle, wo Sie dann gucken, T3 heißt Muttermilch und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Dann die zweite Variante ist die Run-Length-Encoding. Das heißt, dass Sie Strings, die mehrfach hintereinander eine Sache enthalten. Das sind zum Beispiel Wetterberichte. So, Sie haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann wird gesagt 10 Grad, 10 Grad, 10 Grad, 20 Grad. Würden Sie dort hinschreiben, 3 mal 10 Grad, sodass Sie 2 mal 10 Grad weglassen können und einfach eine Anzahl hinzufügen. Und die dritte Variante ist Entropiekodierung. Die finden Sie zum Beispiel, wenn Sie sich Morse angucken. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich damit befasst haben, aber Morse ist ein System, in dem gesagt wurde, wir gucken mal, was in der englischen Sprache am meisten vorkommt. Das dürfte das E gewesen sein. Und das E ist das einfachste Symbol, das wir haben. Ein kurzes BIP. Symbole, die weniger häufig verwendet werden, Z, haben einen längeren Code. Das heißt, also die Verteilung von Code, die Sie einsetzen, orientiert sich daran, wie häufig Sachen vorkommen. Das hat alles den Vorteil, dass es keine Artefakte bei der Übertragung gibt. Das heißt, Sie können quasi das Ausgangssignal nehmen, auf die andere Seite tun und sollten Sie auf die Idee kommen, es irgendwie genauso über den gleichen Signalweg wieder zurückzuschicken, wird bei einer N-Anzahl von Wiederholungen immer das Gleiche beim Sender und beim Empfänger sein. Bei verlustbehafteter Übertragung entstehen Artefakte, sehen Sie in JPEGs relativ gut. Ja, wozu all das? Das ist jetzt der Teil, wo ich frei spreche, glaube ich, weil die Präsentation tatsächlich zu Ende ist. Ja, genau. Wozu all das? Erstens, warum ich? Das Ding ist, dass ich, wie gesagt, Marketing mache. Und das ist ein Prozess, mit dem man relativ wenig Energie binden kann über lange Zeit. Das heißt, man sucht sich irgendwelche Sachen, über die man was wissen will. Und Informationstheorie ist mir halt so ins Auge gesprungen, weil ich ein schönes Buch darüber gefunden habe, das ich erwähnte. Zum einen, zum anderen, Information, eine Geschichte, eine Theorie, eine Flut. Ist ein amerikanisches Buch, auch sehr zu empfehlen. Die eigentliche Frage ist aber, wozu brauchen Sie die Informationstheorie? Also ich jetzt nicht, aber Mann. Zwei Dinge. Ding 1, das erwähnte, wir brauchen eine unterliegende Theorie für das, was wir quantifizieren wollen, wenn wir zum Beispiel Systeme miteinander reden lassen, die nicht mehr menschlich sind. Sie haben ja nicht nur die Mensch-Maschine-Kommunikation, sondern Sie haben in viel größeren Teilen eigentlich inzwischen die Maschine-Maschine-Kommunikation. Und wenn Sie sagen wollen, wie viel ist das, was da hin und her geht, müssen Sie es quantifizieren können. Das macht Informationstheorie. Oder zumindest können Sie das mit den Werkzeugen der Informationstheorie machen. Und das Zweite ist, ich will da jetzt nicht so weit in die ideologische Richtung gehen, um ehrlich zu sein, aber Sie haben zum Beispiel das Land Chile. Das Land Chile exportierte in der Geschichte zwei Dinge. Das erste davon war Kupfer. Irgendwann ist Kupfer nicht mehr so wertvoll gewesen. Für Chile war das sehr, sehr schlecht. Und das zweite war jetzt Soja. Soja wird auch irgendwann nicht mehr so wichtig sein. Das sind die beiden Dinge, die Chile exportiert. Was es importiert, ist hauptsächlich kein Produkt, sondern Know-how, das Chile für viele Dinge einfach nicht hat. Das heißt, wenn Sie sich quasi das Gefüge, dieses, ich sage jetzt mal, funktionale System Welt angucken, stellen Sie fest, das ist nach wie vor ein Gefälle an Fertigkeiten, an Know-how, an Informationen und an den Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun. Und wenn Sie feststellen, wo dieses Gefälle ist, können Sie mit Hilfe der Informationstheorie, zumindest in der Theorie, fragen. Das müssen wir machen, um hier ein bisschen auszuebnen, um hier quasi Chancengleichheit zu schaffen, dass Sie das Wissen haben, mit dem Sie Dinge tun können. Denn, also ich bin persönlich Humanist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin der Meinung, dass Leute befähigt sein sollen, sich selber zu kümmern und selber gute Dinge zu machen, denn dann würde es uns allen ziemlich nice gehen. Ich glaube, es ist, ja, ich hätte noch 5 Minuten, aber wenn Sie Fragen haben, dann können Sie damit theoretisch auch gleich anfangen. Jo.
Stopp.
Ach ja, stimmt, sorry, genau.
Danke sehr für den Vortrag.
Ja, gerne.
Können Sie irgendwie Hilfestellung zur Implementierung von dem Signal-Rauschen-Verhältnis geben? Also ich habe mich als Programmierer gefragt, hey, das ist eine coole Metrik, wie implementiere ich die jetzt?
Naja, das kommt darauf an, welche Art von Signal Sie anlegen. Na, also wie gesagt, ich bin selber kein ITler, das heißt, ich kann Ihnen das für Audio leidlich erklären, weil ich es mir angeschaut habe. Für IT muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt überfragt. Also wenn Sie jetzt quasi nach dem Tool fragen, das Sie bräuchten, ist das die Frage?
Kommt in die Richtung, ja. Also doch, das ist auch die Frage, ja. Welches Tool kann man denn da hernehmen, wenn man jetzt einen Datensatz hat? Man hat jetzt Integer-Werte oder irgendwelche Floating-Point-Werte und man möchte jetzt rausfinden, wie groß ist denn das Signal-Rauschen-Verhältnis? Zum Beispiel im Kontext eines Sensors. Ich habe einen Sensor und ich würde jetzt gerne wissen, wie wie zuverlässig ist der denn? Also
naja, das eine, also die Frage nach der Zuverlässigkeit ist im Prinzip eine Testfrage. Na, Sie machen N Wiederholungen und gucken, bei wie vielen davon das richtige Ergebnis ankommt.
Aber er hat ja auch immer eine Unsicherheit.
Eine Standardabweichung.
Eine Abweichung, genau. Ja.
Das ist wirklich ein Ding, da müsste ich nachgucken, weil gerade bei Sensorik bin ich echt total raus. Aber das, Sie können ja hinterher einfach mal Ihre E-Mail-Adresse geben, jetzt wo ich eh einmal angefangen habe, Sachen drüber zu lesen. Gar kein Ding. Und vielleicht lesen Sie auch was drüber und dann wissen wir hinterher beide mehr. Mhm. Also tut mir leid, dass ich Ihnen da jetzt keine zufriedenstellende Antwort geben kann.
Lieber sagen Sie, Sie wissen es nicht, nee. Anstatt dass Sie mir irgendwann Quark geben.
Nee. Danke sehr. Nee, deswegen gucke ich nach.
Cool. Vielen Dank.
Jo.
Gibt es noch mehr Fragen im Publikum?
Ich hätte zu der Frage mal eine Anmerkung. Was da ist, ist ja dieses, dass du schon in die Daten, die er erzeugt, sind dann, sagen wir mal, Temperatur und das Rauschen wird ja schon hinter dem Sensor erzeugt. Das heißt, du kennst die Temperatur, also das Signal ja gar nicht erst. Also kann man auch das Signal-Rauschverhältnis erstmal nicht bestimmen. Rein theoretisch schon nicht. Es geht dann nur noch über mathematisches Rechnen. Also er hat ja den Kanal, sprich, er sieht ja nur den Übertragungskanal, der kennt das Originalsignal ja nicht. Na, weil er die Temperatur meinetwegen messen will und der Sensor erzeugt ein gewisses Rauschen. Na, also muss man das doch mathematisch machen, sprich mit Abweichung und Erwartungswert. Also wenn der jetzt mal 10 Grad anzeigt und es sind aber offensichtlich 20, dann ist irgendwas faul. Na,
ja. Wenn du einen optischen Sensor hast, dann könntest du den zum Beispiel zuhalten. Und dann wäre alles schwarz, jetzt kein Signal und dann könntest du das Rauschen zum Beispiel messen.
Und ach so, also dass man halt die Baseline festlegt, genau, bei keinem Signal.
Beispiel. Und dann könnte man das irgendwie mit dem Signal dann vergleichen und dann gucken. Ne?
Ja. Geht beim Temperatursensor aber eher nicht.
Jo.
Ja, eine Anmerkung zu dem Temperatursensor. Das ist eigentlich ein Fall für diese Filterung, die wir vorhin beim Audio hatten, weil Temperatursensoren ja eine Trägheit haben und wahrscheinlich, wenn da vorne eine blöde Masse dran ist, die ja kaum schneller als 15 Sekunden eine nennenswerte Änderung macht. Und da könnte man Frequenzfilter drüber jagen und dann kriegt man einen großen Teil von dem elektrischen Rauschen weg. Aber für den Temperatursensor, für nichts anderes. Und mal als Hinweis für den nächsten Vortrag, die wichtigen Zeilen vielleicht in der Sichtbarkeit um 3 dB besser.
Da waren Sie noch nicht da. Ich hatte am Anfang, als ein paar Leute drin saßen, mich intensiv dafür entschuldigt, die Farben meiner Entwicklungsumgebung als Farben für den Vortrag genommen zu haben. Semi gute Idee. Nächstes Mal wird es korrigiert. Aber danke für die Antworten auf seine Fragen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hatte offen gestanden damit gerechnet, vor 2 Leuten zu sprechen. Aber meine Mutter ist gar nicht hier, insofern. Alles cool. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Und
vielen herzlichen Dank. Ja, wunderbar.